Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext lesen wir heute miteinander Apostelgeschichte 15, die Verse 35 bis 40. Apostelgeschichte 15, 35 bis 40. Paulus aber und Barnabas verweilten in Antiochien und lehrten und verkündigten mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Nach einigen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas: Lasst uns nun zurückkehren und die Brüder besuchen in jeder Stadt, in der wir das Wort des Herrn verkündigt haben, und sehen, wie es ihnen geht. Barnabas aber wollte auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es für richtig, den nicht mitzunehmen, der aus Pamphylien von ihnen gewichen und nicht mit ihnen gegangen war zu dem Werk. Es entstand nun eine Erbitterung, so dass sie sich voneinander trennten und Barnabas den Markus mitnahm und nach Zypern segelte. Paulus aber wählte sich Silas und zog aus, von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Liebe Geschwister, ich habe die Predigt unter das Thema gestellt: Zoff unter Brüdern. In der letzten Predigt über die Apostelgeschichte hatten wir das Thema: die biblische christliche Streitkultur bewahrt die Gemeinschaft. Heute, noch im selben Kapitel und nur wenige Verse später, werden wir Zeugen eines Streits, bei dem die Gemeinschaft zumindest kurzfristig aus den Fugen gerät. Das ist umso betrüblicher, wenn wir sehen, wer da aneinander gerät. Es sind keine geringeren als Paulus und Barnabas. Beide gehören zur Crème de la Crème der ersten Gemeinde. Paulus, der von Gott selbst als Ersatz für Judas Ischariot zum 12. Apostel berufen ist. Und Barnabas, ein Mann, der nur deshalb kein Apostel sein kann, weil es eben nur 12 gibt. Und die Zahl ist voll. Aber in seiner Bedeutung kam Barnabas fast an die Apostel heran und genoss in den Kreisen der Apostel hohes Vertrauen. Sie erst haben ihm den Beinamen Barnabas gegeben. Wir lesen Apostelgeschichte 4,36. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprer von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu Füßen der Apostel nieder. Barnabas begegnet uns hier nicht als ein Mann trostreicher Worte, sondern auch der Tat der Barmherzigkeit. Der Beiname, den die Apostel für ihn ausgesucht haben, lässt tief blicken. Wenn man versucht, Personen der Bibel zu charakterisieren, dann gilt Barnabas als der große Seelsorger und Versöhner, als der geistliche Vater, deren Geduld und Liebe in der Gemeinde wirkt und den Einzelnen nachgeht. Als solcher sandten ihn die Apostel nach Antiochien in die neu entstandene Gemeinde mit vielen Heidenchristen. Barnabas war dafür genau der richtige Mann. Einerseits war er selbst Levit und stammte damit aus dem Herzen des jüdischen Volks. Andererseits war er ein Mann mit Weite, der sich an Neuem und Ungewohnten freuen konnte, der über Traditionen und den eigenen Tellerrand, wo nötig, auch hinausschauen konnte. Als Sohn des Trostes ist Barnabas auch der, der sich um Paulus bemüht, der Paulus als Erster die Hand reicht. Bald nachdem Paulus vor Damaskus zum Glauben gekommen war, trachteten ihm die Juden dort nach dem Leben. Er musste fliehen, hielt sich 3 Jahre an verschiedenen Orten auf und kam dann nach Jerusalem. Davon berichtet Lukas ebenfalls in Apostelgeschichte 9. Als er, nämlich Paulus, aber nach Jerusalem gekommen war, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. Und alle fürchteten sich vor ihm, da sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Barnabas aber nahm ihn und brachte ihn zu den Aposteln. Niemand in Jerusalem und auch keiner von den Aposteln will mit Paulus zunächst etwas zu tun haben. Sie trauen ihm allesamt nicht. Die Bekehrung könnte nur vorgetäuscht sein. Denken wir an ähnliche Ereignisse heute in islamischen Ländern, wo sich Leute mit falschem Interesse am christlichen Glauben mit vorgetäuschter Bekehrung in die Gemeinde einschleichen, sie ausspionieren und zu zerstören versuchen. Da schaltet sich Barnabas ein. Er wagt's, auf den ehemaligen Verfolger der Gemeinde zuzugehen. Er führt ihn in den Kreis der Apostel ein. Er verschafft ihm überhaupt erst Zutritt zur Jerusalemer Gemeinde. Damit hat er sich weit vor Paulus aus dem Fenster gelehnt. Damit hat er viel für Paulus und um des Paulus willen riskiert. In das Herz des Paulus konnte er nicht sehen. Er hätte sich täuschen können. Stellen wir vor, was passiert wäre, Paulus hätte sich wirklich verstellt und auf diese Weise in die Gemeinde eingeschlichen, viele dann gefangen genommen, getötet, wie es schon gelaufen war, und Barnabas hätte sich vorwerfen lassen, du bist schuld. Aber Barnabas hatte klug und richtig entschieden, die Bekehrung des Paulus war echt, er ist nicht mehr der Verfolger der Gemeinde, sondern Gottes auserwähltes Werkzeug. Bis es dann soweit war, verschwand Paulus erstmal wieder für mindestens weitere 6 Jahre von der Bildfläche. Zum einen werden ihm die Juden immer noch nach dem Leben getrachtet haben. Zum anderen war Paulus noch ein junger Mann. Bei der Steinigung des Stephanus, wenige Jahre zuvor, wird Paulus als Jüngling bezeichnet, also als ein Mann unter 40 Jahren. Er wird ums Jahr 0 geboren sein. In Philemon, Vers 9, bezeichnet Paulus sich später als alt, als alten Mann. Laut Kommentar werden mit dem griechischen Wort, das da steht, Männer über 50 beschrieben. Das deutet ebenfalls auf das Geburtsdatum des Paulus um das Jahr 0, denn der Philemonbrief wurde zwischen 55 und 60 geschrieben. Da war er also auf jeden Fall über 50, vorher war er unter 40. Dem jungen Mann, Paulus, um die Zeit ungefähr Mitte 30 wohl, verordnet Gott Ruhe und eine Zeit der Besinnung und der Reifung, bevor er ihn nun in den Dienst nimmt. Paulus ist also erst einmal für Jahre weg, vor allem in seiner Heimatstadt Tarsus. Und nach diesen Jahren, wo wir von Paulus nichts hören, ist es wieder Barnabas, das zweite Mal Barnabas, der sich des Paulus annimmt. Von seinem Besuch bei der Gemeinde in Antiochien, wo ihn die Apostel zur Inspektion hingeschickt haben, da haben wir es, ganz unten ist Jerusalem, hier oben Antiochien, und da ist es nicht mehr sehr weit bis hinüber nach Tarsus, aber wir sehen, entweder wahrscheinlich fuhr er mit dem Schiff. Tarsus war Hafenstadt, lag einige Kilometer landeinwärts, war aber über den Fluss ans Mittelmeer angebunden und hatte einen eigenen bedeutenden Hafen. Trotzdem ist es noch ein Stück Weg und wir lesen Apostelgeschichte 11,25. Er, nämlich Barnabas, zog aus von Antiochien nämlich nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochien. Wir sehen, obwohl Tarsus nicht weit von Antiochien weg ist, war es durchaus mit Mühe und Aufwand verbunden und auch mit unsicherem Ausgang. Ich denke, soweit ich das Ganze lese, hatte Barnabas wohl keine Adresse. Er wusste höchstwahrscheinlich noch nicht einmal, ob Saulus wirklich Paulus in Tarsus war. Er hat es wahrscheinlich angenommen, dass er sich in seiner Heimatstadt aufhält. Er musste ihn suchen und hat ihn dann dort schließlich auch gefunden. Aber Paulus war ihm wichtig und deshalb hat Barnabas diese Mühe um des Bruders willen auf sich genommen. Und von da an sehen wir den Barnabas und Paulus über Jahre vereint wirken. Sie wirken zunächst ein Jahr gemeinsam in Antiochien, dann überbringen sie von dort miteinander die Kollekte für die verarmten Geschwister nach Jerusalem, kehren nach Antiochien zurück und werden dort gemeinsam vom Heiligen Geist ausgesondert zur ersten Missionsreise. Miteinander tun sie auf dieser Reise in vielen Orten einen gesegneten und fruchtbaren Dienst. Nach Antiochien zurückgekehrt, werden sie beide abgeordnet nach Jerusalem. Das hatten wir das letzte Mal gehört, um die Streitfragen mit dem Judenchristen zu klären. Von dort kommen sie wieder zurück, diesmal als Abordnung der Apostel, um die gute Nachricht weiterzugeben, dass den Heidenchristen keine weiteren Lasten auferlegt werden als Enthaltung vom Götzendienst, vom Blutunterstickten und der Unzucht. Das waren, wie gesagt, die Verse der letzten Predigt. Die Verse dazwischen, über die habe ich keine extra Predigt gehalten, die bringen nichts Neues, die melden nur den Vollzug des vorher Beschlossenen und Erkannten. Wir sehen, für die ersten rund 12 bis 14 Jahre seines Lebens in der Jesus-Nachfolge ist Barnabas für Paulus der wesentliche Freund und Bruder. Barnabas ist der Mann, dem Paulus menschlich betrachtet mit Abstand am meisten in der Gemeinde zu verdanken hat. Barnabas hat sich in ganz besonders liebevoller und fürsorglicher Weise verschiedene Male um den Paulus angenommen. Und seit Jahren arbeiten beide eng und vertrauensvoll zusammen. Ich habe es so breit ausgeführt, weil ich denke, es ist wichtig, auch in diesem Konflikt zu sehen, welch große Nähe diese beiden Brüder zunächst einmal über Jahre hinweg miteinander hatten. Und dann geraten sie plötzlich in heftigen Streit miteinander. Es ist eine äußerst betrübliche Tatsache, liebe Geschwister, leider nicht untypisch, dass in der Gemeinde Jesu nicht selten gerade die hart aneinander geraten, die vorher über einen längeren Zeitraum sehr gut, sehr brüderlich, sehr vertrauensvoll miteinander gearbeitet haben. Es ist auch klar, warum das geschieht. Unter anderem hat eine geistliche Ebene eine menschliche Ebene. Die geistliche Ebene ist der Teufel versucht, Störfeuer anzubringen, wo immer er kann. Und wo es geistlich fruchtbare, brüderliche Zusammenarbeit gibt, die der Herr segnen kann, da versucht der Teufel als allererstes den Keil mit Macht hineinzutreiben. Genauso wie immer und seit eh und heute in ganz besonderer Weise in die Ehen, die so wichtige Kernzellen der Familie und der Gemeinde sind. Die menschliche Ebene und der menschliche Hintergrund, denke ich, dass Brüder, die eng miteinander zusammenarbeiten, auch hohe Erwartungen aneinander haben. Das bedingt sich. Man mag sich, man schätzt sich und umso größer ist die Erwartung auch an den anderen, umso tiefer der Schmerz und die Enttäuschung, wenn die Erwartung enttäuscht wird. Was war der Streit, der Anlass für diesen Streit? Wir erinnern uns, auf der ersten Missionsreise hatte der junge Johannes Markus auf einmal keine Lust mehr. Zu dritt hatten sie noch Zypern durchquert und das kleinasiatische Festland erreicht. Und da bekam Markus aus irgendwelchen Gründen das Hosensausen und wollte heim zu Muttern. Die Gründe sind nicht genannt. Auf jeden Fall hat er gekniffen und Paulus und Barnabas auf dem weiteren Weg im Stich gelassen. Das Ganze mochte vielleicht 2 Jahre her sein. Und nun steht der Aufbruch zur zweiten Missionsreise an und Barnabas will eben diesen Johannes Markus mitnehmen. Und Paulus will nicht. Die Gründe sind im Einzelnen nicht genannt. Wahrscheinlich hielt er ihn schlicht für zu unreif und zu unverlässig. Unzuverlässige Brüder sind in wichtigen Aufgaben schlechter als gar keine Brüder. Das ist ganz klar. Wenn ich einen Bruder habe, auf den ich mich verlassen kann und verlassen muss, dass der mir den Rücken frei hält und mitten im Gefecht werde ich vom Speer des Feindes hinterrücks durchbohrt, weil sich mein Bruder längst in die Büsche geschlagen hat, dann wäre es besser gewesen, ich hätte mich nicht auf einen Bruder verlassen, auf den kein Verlass war, sondern selber gelegentlich einen Blick nach hinten riskiert, um es nur an einem praktischen Beispiel zu sagen. Paulus war klar, für das gefährliche Werk, das vor ihnen lag, konnte man einen unzuverlässigen Bruder nicht dabei haben. Weicheier und Memmen, Kerle, die bei jeder Gelegenheit eine neue Windel brauchen, waren für solche Aufgaben nicht geeignet. Adolf Schlatter weist darauf hin, dass Paulus wohl von vornherein im Sinn hatte, über die bereits gegründeten Gemeinden hinauszustoßen. Und was dann geschehen würde, wohin die Leitung des Herrn sie führen würde, war noch weniger vorauszusehen als die schon spannend genug Frage, was sie in den bereits besuchten Gemeinden erwarten würde. Mit allzu herzlicher Aufnahme von Seiten der breiten Bevölkerung war erfahrungsgemäß nicht zu berechnen und insbesondere nicht von den Juden. Täglich würde Gefahr für Leib und Leben bestehen. Da brauchte man zuverlässige Leute. Und Paulus hielt den Markus zumindest noch nicht für geeignet. Es wird die schlechte Erfahrung sicher eine Rolle gespielt haben. Denken wir auch an das Wort Jesu, Lukas 9, 62. Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reiche Gottes. Und Markus hatte zurückgesehen, ohne Zweifel. Ich denke aber, dass die schlechte Erfahrung nicht die einzige Triebfeder des Paulus war. Wahrscheinlich auch die kluge Erkenntnis, dass man einem jungen Mann nicht zu früh zu große Lasten auflegen darf. Ein Fehler, der heute sehr häufig gemacht wird. Man überfordert junge Leute und missachtet auch das Wort der Schrift. Zum einen, einem Menschen lege nicht zu früh die Hand auf, hat auch mit Berufung zu tun, ganz entscheidend. Und der Herr sagt, wenn er ein Volk strafen will, gibt er ihm Jünglinge zu Königen. Ich erschrecke immer wieder, wie es heute Mode wird, junge Leute an Spitzenpositionen auch in christlichen Werken und Gemeinden zu berufen, denen einfach die Erfahrung fehlen muss aufgrund des Alters und die menschliche Reife. Wenn man jungen Menschen zu große Lasten auflegt, kann man Schaden anrichten. Ich dachte bei der Vorbereitung dran, meines Wissens ist das bei Pferden auch so. Deshalb gibt's die ersten Rennen mit Dreijährigen. Würde man sie früher reiten, würde man den jungen, noch nicht ausgereiften Körper überfordern, überlasten. Deshalb legt man ihnen vielleicht zum Training eine Decke und später einen Sattel auf und lässt sie an der Longe laufen. Aber man sitzt noch nicht drauf, weil das würde das unausgereifte Skelett des Tieres schädigen. Irreparabel. Und ich denke, Ähnliches gilt für Menschen. Herausforderungen machen stark. Überforderungen können aber nicht wieder gutzumachende Schäden anrichten. Wir dürfen Paulus zutrauen, dass er seelsorgerlich sowohl die Notwendigkeiten der bevorstehenden Missionsreise im Blick hatte, aber auch abgewogen hat, was im geistlichen Interesse des jungen Johannes Markus lag. Alles in allem, Paulus kam zum Nein und blieb bei diesem Nein unerbittlich und unerweichlich stehen. Und Barnabas war genauso unerbittlich mit seinem Ja. Er wollte Johannes Markus unbedingt dabei haben. Die Gründe sind nicht genannt. Persönliche Erwägungen mögen eine Rolle gespielt haben. Markus war in doppelter Hinsicht nicht irgendwer. Das Haus seiner Mutter war offensichtlich zum Mittelpunkt der Jerusalemer Gemeinde geworden. Die Familie spielte also eine große Rolle in der ersten Christenheit. Dort traf sich die Gemeinde, als sie für den Gefangenen Petrus betete. Haben wir ja vor einigen Monaten auch gehört. Und die anschließende Befreiung und Petrus klopft und die sind ganz überrascht und haben nicht mit dem Eingreifen Gottes gerechnet. Das war das Haus der Mutter des Markus. Außerdem der zweite persönliche Grund: Markus war der Neffe des Barnabas. Später richtet Paulus von ihm Grüße aus im Kolosserbrief, Kapitel 4, Vers 10, und schreibt: Es grüßt euch Markus, der Neffe des Barnabas, deswegen ihr Befehle erhalten habt, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Markus, also der Neffe, der Verwandte. Auch geistlich reife Männer sind nicht in jeder Lebenslage davor sicher, persönliche Rücksichtnahmen über geistliche Notwendigkeiten zu stellen. Vermutlich ist Barnabas an dieser Stelle persönlichen Rücksichtnahmen erlegen. Und so entstand eine Erbitterung zwischen beiden. Das griechische Wort, das hier steht, kann auch übersetzt werden in Zorn geraten. Also es ging richtig hart zur Sache zwischen diesen beiden. Und sie schaffen es nicht, den Streit beizulegen. Wohl im Zorn und verbittert nimmt Barnabas Johannes Markus zu sich und reist mit ihm nach Zypern. Die Trennung ist vollzogen, die Gemeinschaft zumindest für den Moment zerbrochen. Liebe Geschwister, die Bibel redet ganz offen. Sie redet von der Trunkenheit des Noah, sie redet vom Kleinglauben des Abraham, sie redet vom Zorn des Mose, sie redet vom Ehebruch des David, sie redet hier vom Streit der beiden Brüder. Die Bibel zeichnet keine verklärten Heldengestalten. Sie zeigt die Männer Gottes in ihrem Glauben, in ihrer Treue, in ihrer Kühnheit, aber sie zeigt sie auch mit all ihren menschlichen und geistlichen Fehlern und Mängeln. Und so berichtet Gottes Wort ganz offen von diesem unerfreulichen Streit. So etwas kommt vor in der Gemeinde Jesu, sogar unter den Besten der Besten, und wir dürfen sicherlich sowohl den Paulus wie den Barnabas unter die Besten der Besten rechnen. Unzweifelhaft hätte der Streit so nicht ausarten dürfen. Aus einem ganz einfachen Grund, weshalb ein Streit in der Gemeinde nie ausarten dürfte. Denn wenn die Sache so wichtig ist, dass ein solcher Streit sachlich angemessen sein kann, dann müsste der, der falsch liegt, doch seinen Irrtum durch den Heiligen Geist erkennen können und einlenken. Und wenn die Sache so wichtig nicht ist, dann ist es ungeistlich, darüber die Gemeinschaft kaputt gehen zu lassen. Hier hätte es wohl an Barnabas gelegen, nachzugeben. Wenn sein Mitstreiter zu Markus das nötige Vertrauen nicht hat, dann kann er ihn zur Zusammenarbeit nicht zwingen. Erst recht nicht in einer Aufgabe, die so bedeutend und zugleich so gefährlich ist. Ich hatte schon gesagt, ein unzuverlässiger Bruder kann gefährlicher sein als gar keiner. Bei manchen Brüdern gilt, wer solche Brüder hat, braucht keine Feinde mehr. Habe ich auch schon erlebt, will ich jetzt aber nicht ausführen. Ganz vorsichtig wird man die Zustimmung zu Paulus auch dem biblischen Bericht entnehmen können. Wer eine Bibel dabei hat, der mag mal kurz in den letzten Vers, die letzten beiden gelesenen hineinschauen, 39 und 40. Da lesen wir, es entstand nun eine Erbitterung, sodass sie sich voneinander trennten und Barnabas den Markus mitnahm und nach Zypern segelte. Paulus aber erwählte sich Silas und zog aus von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Wo liegt ein nach meinem Dafürhalten sehr wichtiger Unterschied? Genau, ja. Der eine ging einfach. Barnabas nahm den Markus und ging. Bei Paulus und Silas heißt es ausdrücklich, sie wurden von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Man muss nicht zwingend daraus schließen, dass für den Barnabas nicht auch gebetet worden ist, aber es ist ausdrücklich nicht gesagt. Und ich denke, das ist schon ganz bewusst so. Barnabas wird nach Apostelgeschichte 15 nach diesem Streit und der Trennung von Paulus in der Apostelgeschichte nicht mehr erwähnt. Wir dürfen es einerseits nicht überbewerten, von den Aposteln wurden viele nicht mehr erwähnt nach den Eingangskapiteln und trotzdem waren die keineswegs bedeutungslos. Thomas und viele andere zogen in alle möglichen Länder, haben das Wort Gottes weitergesagt. Aber dass Barnabas, der anfangs bis hierher immer wieder erwähnt wird, auch von hier an keine Erwähnung mehr findet, mag nicht ganz zufällig sein. Auf jeden Fall, die Trennung ist vollzogen. Allerdings, liebe Geschwister, und damit folgt hier auch das Erfreuliche auf das Schmerzliche, diese Trennung war offensichtlich nicht das letzte Wort. Im Blick auf Barnabas finden wir zwar nur noch eine Erwähnung, aber immerhin, Paulus sagt 1. Korinther 9, also ungefähr 10 Jahre später, im 1. Korintherbrief positiv über Barnabas, dass er, wie Paulus, offensichtlich seinen Unterhalt selbst verdient. Er fragt, oder haben allein ich und Barnabas kein Recht, nicht zu arbeiten? Offenkundig war zu dieser Zeit der vollzeitliche Dienst unter den Brüdern der Verkündigung bereits üblich geworden. Und Paulus und Barnabas waren anscheinend die einzigen, die ihren Lebensunterhalt als Evangelisten und Verkündiger weiter selbst verdient und bestritten haben. Paulus kritisiert die Entlohnung nicht, sondern unterstützt sie ausdrücklich als Regelfall, aber er und Barnabas sahen sich von Anfang an anders geführt. Ich denke aber, diese kleine Erwähnung lässt doch erkennen, dass Paulus sich auch nach diesem Streit mit dem Barnabas brüderlich verbunden weiß und bringt das mit dieser Erwähnung durchaus zum Ausdruck. Mit dem Johannes Markus hat er sich insbesondere wieder deutlich versöhnt und ein enges brüderliches Verhältnis entwickelt. Ich hatte schon zitiert Kolosser 4, Vers 10. Ich rufe es uns nochmal in Erinnerung, wo schreibt es, grüßt euch, eben unter denen, die mit ihm sind, auch Markus, der Neffe des Barnabas, dessen wegen ihr Befehle erhalten habt, als er setzt sich für ihn ein, wenn er zu ihm euch kommt, nehmt ihn auf. Auch Philemon 24 nennt ihn Paulus unter seinen Mitarbeitern. Und im 2. Timotheus 4, Vers 11, noch einige Jahre später, schreibt er, Lukas allein ist bei mir, nimm Markus und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Jetzt will er ihn ganz ausdrücklich bei sich haben und betont die Nützlichkeit des Markus im Reiche Gottes. Wir sehen Markus also in den späteren Jahren als treuen Begleiter und Mitarbeiter des Paulus. Es kann unter Brüdern Streit geben. Aber der Streit darf nicht das letzte Wort sein. Die Liebe, die sich nicht erbittern lässt, muss die Oberhand gewinnen. Und so sehen wir es bei Paulus. Und liebe Geschwister, so muss es bei uns ebenfalls sein. Die Liebe muss das letzte Wort haben. Ich sage es deshalb, wir haben zwar an dieser Stelle, denke ich, im Moment unter uns viel Grund zur Dankbarkeit, das darf man sagen. Ich höre es immer wieder von ganz verschiedenen Seiten, dass positiv festgehalten wird, was für eine gute und liebevolle Gemeinschaft in der Gemeinde wir miteinander haben, dass es wirklich ein Miteinander ist wie in einer Familie. So wurde es auch kürzlich erst ausdrücklich betont und verglichen. Und das ist erfreulich, da dürfen wir von Herzen jeden Tag dankbar sein. Darauf dürfen wir uns aber nicht ausruhen. Denn wie schon gesagt, der Teufel wird mit Gewissheit, liebe Geschwister, versuchen, die Fehler und die Schwächen, die jeder von uns, einschließlich mir, hat, immer wieder auszunutzen und auszuspielen. Und wird versuchen, Missgunst, Streit, Hader, Meinungsverschiedenheiten, die unter engsten Brüdern entstehen, in Streitereien ausarten zu lassen. Und deshalb braucht's unser tägliches Gebet, dass Gott unsere Liebe und die Gemeinschaft und die Einmütigkeit untereinander bewahrt. Und wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, die werden bestimmt da sein, immer mal wieder, gar keine Frage, dass wir sie in brüderlicher Geduld und Liebe austragen. Und wenn wir einander enttäuschen, was es auch unter Christen immer wieder gibt, dass die Liebe das letzte Wort bleibt und wir einander nicht loslassen und uns freuen, dass wir einander haben und dass es so auch bleibt. Das ist jeden Tag ein Geschenk und eine Gnade Gottes. Lasst uns täglich, regelmäßig, auch zu Hause, liebe Geschwister, dafür beten. Amen.